Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Seit jeher macht sich der Mensch ein Bild von der Welt, in der er lebt. Davon zeugen schon Felsmalereien aus der Steinzeit. Seit Jahrtausenden haben Gelehrte religiöse, philosophische und naturwissenschaftliche Theorien entwickelt, um darzulegen, wie die Welt beschaffen ist und was sie in ihrem Innersten zusammenhält. Sie nahmen extreme Risiken in Kauf, um ihren geografischen und geistigen Horizont zu erweitern. Um neue Welten zu entdecken, reisten sie in die Ferne und schossen sich sogar ins All. Und sie entwickeln fortwährend neue Technologien, um die Welt differenzierter zu erfassen. Weltbilder können Halt bieten, aber auch aufeinanderprallen. Einen Einblick in die Vielfalt von Weltbildern gab es am vergangenen Wochenende beim Salon Sophie Charlotte. Andreas Beckmann hat das alljährlich stattfindende Wissenschaftsfestival an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für uns besucht.
Ein roter, samtner Mantel, reich bestickt mit Gold und Edelsteinen. Für die Kunsthistorikerin Isabel Dolezalek ein Beispiel dafür, wie Museen Weltbilder vermitteln.
Das ist ein Mantel, der im 12. Jahrhundert in Sizilien entstanden ist. Und der ist für einen christlichen König gemacht worden und hat eine arabische Inschrift, sehr prominent am Saum. Dieser Mantel ist also ein ziemlich transkulturelles Objekt. Also er ist im Mittelmeerraum entstanden und ist aber über Jahrhunderte als Krönungsmantel im Heiligen Römischen Reich, also in Nordeuropa, verwendet worden und wird auch als solches ausgestellt in Wien in der Schatzkammer.
Dort liegt er in einer Vitrine, ausgebreitet wie ein Teppich und symbolisiert den Reichtum und die Pracht des Heiligen Römischen Reiches. Man könnte ihn aber auch ganz anders präsentieren. Wie, das hat Isabel Dolezalek im Salon Sophie Charlotte in einem Hologramm gezeigt, das die junge Akademie zusammen mit Künstlern entworfen hat.
Und dann faltet sich der Mantel, so wie er früher getragen wahrscheinlich ausgesehen hätte. Und man sieht ihn in einer Kapelle im Palermo des 12. Jahrhunderts. Man kann sich dann auch vorstellen, welche Teile des Mantels eigentlich sichtbar gewesen wären. Man konnte zum Beispiel nur einen bestimmten Teil der Inschrift sehen. Das ist ausgerechnet ein Teil, der sich reimt. Und dann kommt man schon in die Klangwelten, die spannend wären auszustellen. Man könnte die ganze Inschrift vorlesen lassen im Museum und diesen Klang wirken lassen, den Klang des Objekts.
Der arabische Klang dieser Inschrift würde auf die Urheber verweisen, die den Mantel in der Hofwerkstatt in Palermo geschaffen haben. Plötzlich würde das Objekt vom Reichtum der orientalischen Kunst künden und davon, wie weit nach Europa ihr Einfluss noch im Mittelalter reichte. Ein und dasselbe Objekt kann ganz unterschiedliche Geschichten erzählen und damit ganz verschiedene Weltbilder transportieren.
Es wären viele, viele andere Perspektiven ebenso möglich, aber das Museum präsentiert eine. Und was mich daran stört, ist, dass diese eine Perspektive in Museen oft als Fakt vermittelt wird, also als die eine oder die wahre Perspektive.
Dass es die eine Wahrheit nicht gibt, gilt heute in der Wissenschaft als Allgemeinplatz. Und doch bleibt der Wissenschaft gar nichts anderes übrig, als immer wieder neu nach der Wahrheit zu suchen. Wie sehr sie sich dabei in Widersprüche verstricken kann, wird nicht nur bei der Betrachtung historischer Objekte deutlich. Es zeigt sich auch bei jedem Versuch, die eigene Gegenwart zu deuten, erläutert der Berliner Soziologe Steffen Mau am Beispiel der Globalisierung.
Wenn man jetzt Globalisierung als Entgrenzungsprozess versteht, dann sind wir jetzt gerade hier in Berlin und auch in Deutschland immer mit einer Globalisierungseuphorie in den 90er Jahren gestartet und haben geglaubt, die Welt wird immer offener, Grenzen werden poröser, sozusagen das Schengen-Erlebnis oder die Erasmus-Generation sind so Symbole dafür.
Solche persönlichen Erlebnisse, allen voran natürlich der Fall der Mauer, haben das Weltbild der Sozialwissenschaftler in Europa und Nordamerika geprägt. Alle konnten plötzlich überall hin reisen und eine Freizügigkeit rund um den Globus genießen. Dass sich Länder wieder dauerhaft hinter unüberwindbaren Zäunen oder anderen Barrieren abschotten würden, schien kaum vorstellbar, weil sich diese Methode doch gerade vor aller Augen als unhaltbar erwiesen hatte. Doch genau das ist eingetreten, lange Zeit unbeachtet von den meisten Forschern.
De facto leben wir in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, wo Grenzen gleichzeitig ab- und aufgebaut werden. Seit den 1990er Jahren sind mehr Mauern gebaut worden als nach dem Zweiten Weltkrieg, also sowohl gemessen an Kilometern wie auch Zahl der Mauern. Und zugleich gibt es natürlich auch andere Technologien. Heute, wenn Sie an die Grenze kommen, kennt sie die Grenze ganz häufig schon. Der Pass wird irgendwann wegfallen, Sie werden biometrisch identifiziert werden und die Grenze kann sehr genau unterscheiden, wer eigentlich ein willkommener und ein unwillkommener Reisender ist.
Wie sich Gesellschaften gleichzeitig öffnen und schließen, zeigt sich aber nicht nur in globaler Perspektive, sondern auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, betont Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Mit genauem soziologischen Blick lasse sich das an jeder Parkbank beobachten.
Wer sitzt auf der Bank? Und insbesondere, wer sitzt denn neben jemandem auf der Bank? Setzt man sich überhaupt noch hin, wenn jemand anderes auf der Bank sitzt? Neben wen würde man sich selbst setzen? Wer würde sich neben einen setzen? Die Bank zeigt insofern die Wahrscheinlichkeit der Überschneidung sozialer Kreise. Und das ist für die Sozialwissenschaften schon immer eines der brennenden Themen. Georg Simmel hat darauf mehrfach hingewiesen, dass diese Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft ohne eine solche Überschneidung sozialer Kreise überhaupt nicht stattfinden könnte.
Westliche Demokratien betrachten sich selbst gern als offene und durchlässige Gesellschaften. Doch in letzter Zeit ziehen Soziologen dieses Selbstbild zunehmend in Zweifel, weil sich verschiedene soziale Milieus immer mehr gegeneinander abschotten. Dieser Trend wird gern auf das Internet zurückgeführt, wo Menschen zunehmend in sogenannten Filterblasen nur noch mit ihresgleichen kommunizierten. Doch wer wollte, sagt Jutta Almendinger, konnte dieses Phänomen schon seit langem erkennen. Und zwar daran, wie sich Parkbänke verändert haben. Wie sie immer häufiger nicht nur an ihren Rändern, sondern auch in der Mitte eine Armlehne bekamen.
Ist die Armlehne da, damit wir uns bequem auf beiden Seiten abstützen können? Nein. Diese Armlehne soll verhindern, dass manche Menschen sich ausruhen können, dass sie da schlafen können. Und es sind genau diese Menschen, die keinen privaten Raum zu Hause haben und als Obdachlose angewiesen sind auf Bänke in der Natur.
Die Parkbank ist für Jutta Almendinger ein Spiegel der gesellschaftlichen Ungleichheit.
Die Bank steht für die zentralen Fragen der Sozialwissenschaft. Die zeigt, wer Macht hat und wer eben keine Macht hat. Sie zeigt Konfliktlinien in der Gesellschaft. Und sie steht für den großen gesellschaftlichen Auftrag, den die Sozialwissenschaften gerade in unserer Zeit haben. Unser Wissen muss geteilt werden. Wir müssen informieren.
Glaubt man Umfragen, hat die Wissenschaft gute Chancen, diesen Auftrag zu erfüllen. Sie genießt eine hohe Glaubwürdigkeit und besitzt in den Augen vieler Leute ein umfassenderes Wissen von der Welt als andere Institutionen. Doch das könnte sich zumindest für die Sozialwissenschaften bald als Illusion erweisen, stellt Steffen Mau fest.
Heute kann man eben Verkaufsentscheidungen, Internetverhalten, soziale Medienaktivitäten, all das in Datensätzen zusammenführen. Und da gibt es eben Datenanalysten, die in der Privatwirtschaft arbeiten, die da erstmal Zusammenhänge irgendwie entdecken können und möglicherweise auch Vorhersage über zukünftiges Verhalten treffen, wie wir das in den Sozialwissenschaften nicht so ohne weiteres können. Unsere Modelle sind in der Vorhersagequalität deutlich schwächer, weil wir einfach keine Totalprotokollierung der Lebensvollzüge vornehmen können.
Wahrscheinlich wissen die Betreiber von Suchmaschinen oder Verkaufsplattformen schon heute mehr über Konsum- und Ernährungsgewohnheiten, aber auch über die Wünsche und Ängste der Menschen als die Soziologie. Und solange die Datensätze der privaten Internetunternehmen nicht öffentlich zugänglich sind, sieht Steffen Mau auch wenig Chancen, diesen Rückstand jemals aufzuholen.
Wenn wir Surveys jetzt machen, dann sind die unglaublich teuer. Wir müssen rekrutieren Leute, die Interviews mitmachen. Wir müssen versuchen, das Sample zu halten über eine längere Zeit. Und da kann man sich schon fragen, was bedeutet das eigentlich für unsere wissenschaftlichen Disziplinen, wenn jetzt welche kommen, die machen es anders, die machen es nicht wissenschaftlich kontrolliert, aber die mit einem Datenvolumen und auch mit einer Extraktionsfähigkeit von Daten und auch wahrscheinlich mit analytischen Kompetenzen, die häufig auch unsere Kompetenzen übersteigen, an diese Daten herangehen.
Auf eine ganz andere Weise stellt die Digitalisierung auch die Arbeit von Sandra Richter vor neue Herausforderungen. Sie ist Direktorin des Marbacher Literaturarchivs.
Wir sammeln in die Zukunft, heißt es immer im Deutschen Literaturarchiv. Es wird sozusagen prognostische Qualität erwartet von dem, was wir da tun. Und tatsächlich versuchen wir das auch, herauszufinden, wie sich die Literatur der Zukunft entwickeln wird. Und aktuell kann man sagen, das, was uns wohl am meisten beschäftigt, ist die Frage, wie gehen wir künftig um mit Texten oder Filmen oder Dokumenten, die literarischen Anspruch haben, aber nur noch gestreamt werden können und die man nicht mehr einfach so in ein Archiv legt, sondern die irgendwo im Datennirvana verschwinden werden.
Wenn wirklich literarisch bedeutsame Werke in großer Zahl aus dem Fokus der Literaturwissenschaft verschwinden sollten, gingen nicht nur Werke verloren, die möglicherweise künstlerisch wertvoll sind. Wo es keinen umfassenden Überblick über die literarische Produktion mehr gäbe, würde es schwieriger, die Entwicklung einer Sprache zu untersuchen. Doch je weniger sich eine Gesellschaft ihrer Sprache bewusst ist, desto weniger kann sie ergründen, von welchen Weltbildern sie, möglicherweise unterschwellig, geprägt ist, sagt Bettina Bock vom Institut für Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Köln.
Sprache und die Frage, wie ich mich ausdrücke, welche Wörter ich in welchen Kontexten wähle, wie ich stilistisch handle, wie ich sprachlich handle, prägt Weltbilder, transportiert Weltbilder, perpetuiert Weltbilder, konstruiert Weltbilder.
Zum Beispiel die Vorstellung, ob bestimmte Arbeiten als eher männliche oder weibliche Aufgabe angesehen werden. Wenn ein bestimmter Beruf wie Ingenieur stets in der männlichen Form, dem sogenannten generischen Maskulinum, bezeichnet wird, kann schnell der Eindruck entstehen, er sei nur für Männer vorgesehen.
Es gibt empirische Untersuchungen, die überprüft haben, ob jetzt, wenn in einem Text bestimmte Berufe beschrieben werden und da eben nur das generische Maskulinum oder auch feminine Formen benutzt werden, inwiefern da Kinder oder auch erwachsene Leser eben eher Frauen oder eben eher Männer assoziieren. Und es gibt viele Belege, dass mit dem generischen Maskulinum vor allen Dingen tatsächlich Männer assoziiert werden. Und das wäre so ein Ausdruck davon, dass eben Weltbilder in dieser Weise geprägt werden.
Aber das Wort allein könne kein Weltbild formen, fügt Bettina Bock hinzu. Es komme immer auf den Kontext an.
Beispielsweise in den 60er Jahren in der DDR, wenn dort eine Frau gesagt hat, dass sie Student ist, hat sie nichts zum Ausdruck gebracht. Das heißt, es zählt eben auch immer der Kontext, die Zeit und was da üblich ist und vor dem Hintergrund, wie etwas gebraucht wird. Und da kann man zum Beispiel jetzt in der DDR in den 60er Jahren nicht sagen, dass der Student irgendwie Ausdruck von einem besonders maskulin geprägten Weltbild wäre.
Denn während in der Bundesrepublik noch das Ideal der Hausfrau propagiert wurde, galt in der DDR schon damals die erwerbstätige Frau als Vorbild, der daher prinzipiell auch alle Bildungsgänge und Berufe offen stehen sollten. Deshalb empfinden es bis heute viele emanzipierte Frauen in Ostdeutschland nicht als diskriminierend, wenn sie in ihrer beruflichen Funktion als Lehrer oder Ingenieur angesprochen werden. Hier muss das generische Maskulinum also nicht deplatziert wirken. Andere Wörter erscheinen dagegen in keinem Kontext angemessen und kommen deshalb in die engere Auswahl für das Unwort des Jahres.
Es wird ja jedes Jahr ein Unwort gewählt. Dieses Jahr war es beispielsweise Klimahysterie. Die Unwortjury hat das ausführlich begründet, weil sie sagen, dass das im Grunde Debatte verhindert, weil von vornherein das in einer bestimmten Weise negativ besetzt wird und damit das Gespräch darüber nicht mehr möglich ist.
Dieses Wort Klimahysterie wird vor allem von jenen benutzt, die immer noch an einem Weltbild festhalten wollen, in dem es keinen Klimawandel gibt. Doch dieses Weltbild hat die Forschung längst widerlegt. Einen Teil ihres Wissens über steigende Meeresspiegel oder brennende Urwälder verdankt sie auch Raumfahrern wie Thomas Reiter, der insgesamt fast ein ganzes Jahr lang von der Raumstation ISS auf die Erde schauen konnte.
Darüber hinaus sieht man unsere Atmosphäre, die das Leben hier erst ermöglicht, in verschiedenen Blautönen. Und während man auf der einen Seite begeistert ist, ob dieses Anblicks, ist es auf der anderen Seite etwas, das einen doch sehr nachdenklich stimmt. Denn diese hauchdünne Schicht, die erscheint dort oben wirklich nur ganz, ganz dünn.
Dieser Anblick macht deutlich, wie fragil die Existenz der Menschheit ist. Und wenn man den Blick schweifen lässt, drängen sich weitere grundsätzliche Fragen auf.
In diesen unendlich vielen Sonnensystemen, unendlich vielen Planeten ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo auch Leben entstanden ist, natürlich sehr hoch. Aber der Nachweis fehlt noch. Dort, wo wir den Nachweis womöglich Anfang des nächsten Jahres erbringen könnten, ist bei unserem Nachbarplaneten Mars. Das werden wir in diesem Jahr angehen mit einer Sonde, die Ende Juli starten soll, zusammen mit vielen anderen Sonden, insgesamt noch drei, und die dann hoffentlich melden, wir haben Leben gefunden. Und mit einem Schlag würde sich diese Unendlichkeit mit Leben füllen.
Und dann müsste sich die Menschheit fragen, wie lange sie sich noch für den Mittelpunkt des Weltgeschehens halten will. Ein weiteres Weltbild könnte ins Wanken geraten.